Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Herzlich willkommen, die Echtzeit mit Martin Böttcher. Hallo. Kurze Gedenkpause für Bayern und Baden-Württemberg hier am Anfang, denn da haben sie noch nicht angefangen, die Schulferien. Aber ansonsten ist in Deutschland gerade allerhöchste Urlaubszeit, bei uns hier in der Echtzeit auch. Allerdings fahren wir in dieser Episode nicht weg, fliegen auch nicht, wir bleiben zu Hause. Und wer wissen will, wie man sich da überhaupt erholen kann, wie man das meiste aus der sogenannten Staycation herausholen kann, der ist goldrichtig bei uns, kann man hier auch schon mal kurz hören.
Urlaub, arbeitsfreie Zeit, meist zum Zwecke der Erholung.
Durch die Industrialisierung entstanden lange Arbeitszeiten in Fabriken und damit kam die Idee, dass man durch einen Ortswechsel sich körperlich und auch psychisch von diesem Arbeits- und Stadtumfeld erholen könne.
Also für mich zumindest war es so, dass der Stechlinsee immer so der Präferenzpunkt war. Wenn schönes Wetter war, im Sommer von der Schule gekommen, Ranzen in die Ecke geschmissen und runter zum See. Ne?
Ich hab den Urlaub nicht gewollt.
Ich glaube, dass wir gerade einfach in Zeiten leben, in denen es sowas gibt wie eine spätkapitalistische Urlaubsfiktion. Sommer, Sonne, Buch, Aperol.
Die Schwierigkeit, wenn man zu Hause bleibt, ist, diese Urlaubsgefühle auch zu wecken und läuft Gefahr, dass man es in seinen Alltag fortsetzt.
Ein Thema, vier Facetten, Urlaubsgefühle, aber zu Hause, darum geht es heute bei uns. Kleine Geschichte von mir noch, vor 2 Jahren mit meiner Mutter nach Spanien geflogen und noch am Flughafen von Barcelona, da ist ihre Tasche geklaut worden mit allen Papieren, Handy, Flugtickets, Geld, alles weg. Und danach hatte ich eigentlich gar keine Lust mehr, überhaupt noch in den Urlaub zu fahren. Hat sich gelegt, dieses Gefühl, aber trotzdem, wie geht das, sich in den Ferien zu Hause zu erholen? Das wird uns ein Erholungsforscher verraten. Wir erfahren außerdem von den Vorteilen und auch den Nachteilen des Nichturlaubs. Urlaub, wenn es so etwas wie Urlaub nicht geben würde, dann müsste man ihn erfinden, oder? Aber wer hat denn den Urlaub überhaupt erfunden? Und muss man dafür wirklich ans Meer, in die Berge, auf einsame Inseln reisen? Etwa 30 Urlaubstage hat man ja in Deutschland und damit sind wir übrigens nicht Weltmeister im Faulenzen, wie Friedrich Merz vielleicht demnächst bemängeln wird. Der Iran zum Beispiel, der hat 53 freie Tage im Jahr, allerdings auch wegen vieler Feiertage. Also, warum Urlaub und warum der ganze Stress, den modernes Urlaubsverhalten so nach sich zieht? Matthias Finger verrät es uns und erinnert sich erstmal an alte DDR-Zeiten.
Urlaub an der Ostsee? Im Osten war das ein Sechser im Lotto. Ansonsten ging es ab in einen Bungalow im Naherholungsgebiet oder mit den Oldies nach Thüringen, wie bei meinem Kumpel Atze.
Ich kann mich daran erinnern, dass wir quasi in Deutschland geblieben sind. Da sind wir in den Süden, in den Südosten gefahren und hatten dann wirklich 2 Wochen lang ausschließlich Regenwetter.
Nach dem Mauerfall ging es dann mit dem Zug über Budapest nach Griechenland. Visa-Schwierigkeiten und Übernachtungen in Bahnhofshallen inklusive. Oder mit Freunden in Ägypten bei 40 Grad. Auf dem Weg durch die Wüste blieb das Taxi liegen und in einen Seeigel bin ich auch getreten. Wie einfach hatten es die Menschen doch früher. Vor 10.000 Jahren gab es noch keine Hotels. Urvölker kennen keine Ferien, erklärt mir Ethnologe Carsten Wergin.
Das tägliche Leben war ja bereits unmittelbarer mit der Umwelt verbunden und man fand an dort Erholung, ja? Man konnte sich tatsächlich ein bisschen mehr danach richten, ja, wie ist die Situation gerade, was für Wetter haben wir, wo sind vielleicht gerade die Fischgründe, wenn ich fischen gehen will, besonders gut. Erholung war damit nicht von beruflichen Belastungen getrennt.
Es gab keine Trennung zwischen Arbeit und Entspannung und somit kein Bedürfnis nach Urlaub. Gereist hingegen sind wir Menschen schon immer, allerdings nicht zur Erholung.
Der Unterschied zu heute war, dass das Reisen immer einen konkreten Zweck hatte. Zum Handel, aus Gründen von Politik oder Krieg, aus Gründen saisonaler Wirtschaft, aus Gründen der Religion.
Und so gelten Pilgerfahrten als Ursprung des modernen Urlaubs. Von der Renaissance und dem Humanismus inspiriert, entdeckten Adelige und Reiche im 18. Jahrhundert die Bildungsreise, Grand Tour genannt, mit Kutsche statt Flugzeug, Tourismusforscher Harald Zeiss.
Man schickte die Töchter und Söhne auf große Reisen in Europa, damit sie an anderen Höfen die Gepflogenheiten lernten, dort Instrumente lernten, vielleicht sich auch ausbilden ließen. Und das ist vielleicht noch am ehesten mit einer Urlaubsreise zu vergleichen, obwohl da natürlich auch die Weiterbildung und die Vernetzung im europäischen Adel eine große Rolle spielten.
Ein frühes Erasmus-Programm ohne WG. Das Wort Urlaub kommt übrigens von erlauben, also der Erlaubnis wegzugehen, ergänzt Tourismussoziologe Hasso Spode.
Das schönste Beispiel ist Goethe, der Angst hatte, sein Herzog würde ihn nicht nach Italien lassen. Dann heimlich bei einer Kur um 6 Uhr morgens, wie er schreibt, hat er sich davon geschlichen, weil er immer Angst hatte, er würde zurückbeordert.
Goethe, ein früher Influencer, der sich als Reisender inszeniert und über seine Erlebnisse schreibt. 1841 organisiert Thomas Cook die erste Pauschalreise, einen Tagesausflug von Leicester nach Loughborough, und verbindet unterschiedliche Elemente des Reisens.
In diesem Fall war das ein Zugticket und ein Eintritt zu einer Ausstellung, und ich glaube, es gab sogar auch etwas zu essen. Der Hintergrund ist folgender: In dem Moment, wo man mehrere Leistungen zu einem Preis bündelt, kann man verschleiern, wie viel die einzelnen Bestandteile gekostet haben.
Die Eisenbahn macht Vergnügungs- und Erholungsreisen im großen Stil möglich. Nach Istanbul und Ägypten oder in die Sommerfrische an Nord- und Ostsee für besser Betuchte. Mühsam erkämpfen sich Arbeiter 3 Urlaubstage pro Jahr Anfang des 20. Jahrhunderts.
Also durch die Industrialisierung, da entstanden lange Arbeitszeiten in Fabriken, da entstanden dicht besiedelte Städten. Und damit kam halt diese Idee, dass man durch einen Ortswechsel sich körperlich und auch psychisch von diesem Arbeits- und von diesem Stadtumfeld erholen könne.
Urlaub für alle gibt es erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil unsere Nachbarn nicht so gut auf uns zu sprechen sind, bleiben wir zunächst in Deutschland. Auch heute noch unser Reiseziel Nummer 1. Aber mit dem Wirtschaftswunder geht's nach Spanien und Italien. Flüge können sich zunächst nur Wohlhabende leisten, die deshalb sogenannten Jet-Setter. Doch mit Urlaubern vollgepackte Flugzeuge machen das Fliegen erschwinglich. Moderner Urlaub ist individueller. Durchs Internet, Billigflüge, Privatunterkünfte, Autovermietung. Komplexe Planungsvorhaben, ein paar Mal im Jahr. Denn der Trend geht ja hin zu mehreren Urlauben. Ich war im Januar Skifahren. Demnächst geht es zur Familie nach Ungarn und dann nochmal ans Meer. Damit verbunden ist Stress. Das Richtige zu finden ist kompliziert. Es muss eine Insta-taugliche Wohnung sein, mit Pool in einem südlichen Land und bezahlbar, merkt mein Schatz an.
Perfekt ist natürlich auch noch ein Sandstrand oder verschiedene Sandstrände, die man dann halt entdecken kann und wo man vielleicht auch noch mal ein bisschen schnorcheln kann. Es darf nicht zu groß sein, aber auch nicht zu klein, dass man halt Möglichkeiten hat, am Abend da auch noch mal irgendwo zu essen oder sich umzuschauen.
Luxusprobleme einerseits. Andererseits überfordern wir uns vielleicht mit unseren Ansprüchen. Ein Urlaub auf Balkonien wäre da entspannter, ist aber trotzdem keine Option. Da stimme ich meinem Kumpel Atze zu.
Ganz genau, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man einfach wirklich weg aus dem Alltag ist. Der Tapetenwechsel ist das Wichtige beim Urlaub, dass man entfernt vom Alltag irgendwas anderes macht.
Das sagt Atze, den es also immer in die Ferne zieht. Aber was sagt der Experte? Dazu kommen wir jetzt. Urlaub auf Balkonien, sagt das noch jemand? Die Idee dahinter ist klar, aus welchen Gründen auch immer bleibt man in den Ferien zu Hause. Für die Umwelt natürlich schöner, wenn man nicht in den Flieger steigt. Für den Status? Nun ja, die Deutschen reisen nach wie vor sehr gerne und dann überwiegend ins Ausland. Aber das kann sich nun mal nicht jeder leisten. Vielleicht, weil man nicht genug Geld hat, vielleicht, weil man Angehörige pflegen muss, vielleicht, weil man mental gar nicht reisefähig ist. Also Balkonien, oder um zeitgemäß und auch glamouröser das Ganze auszudrücken, keine Vacation, sondern eine Staycation. Zu Hause bleiben oder zumindest in der Region. Aber ist das wirklich ein richtiger Urlaub? Kann man sich da tatsächlich erholen? Vielleicht kennt Oliver Weigelt die Antwort auf solche Fragen als Arbeitspsychologe und als Erholungsforscher. Hallo, Herr Weigelt.
Hallo.
Eins ganz kurz vorab, damit wir wissen, aus welcher Warte Sie jetzt sprechen. Machen Sie lieber zu Hause Urlaub oder in der Ferne?
Also ich mag eigentlich beides, aber ich finde tatsächlich auch zu Hause den Urlaub sehr, sehr angenehm, ja.
Uns geht's ja um die Erholung hier. Was braucht es denn generell, damit wir uns erholen können?
Na, vielleicht ist es ganz geschickt, erstmal zu sagen, was überhaupt Erholung ist. Also es ist definiert als ein Prozess der Veränderung, bei dem man den Ausgangszustand wieder erreicht, den man hatte, bevor man dem Stressor ausgesetzt war. Ne? Also es geht eigentlich erstmal darum, dass man in der Regel sich die Befindlichkeit sozusagen wieder verbessert. Die Arbeit, ja, die verschlechtert in der Regel die Befindlichkeit. Und bei der Erholung, da schafft man das sozusagen, diese wieder zurück in die Balance zu kommen in gewisser Weise.
Ist das ein mentales Ding oder ist das was Körperliches auch oder geht das so Hand in Hand?
Na, es gibt schon bestimmte Dinge, die relativ universell sind und die, würde ich jetzt mal sagen, weniger mental sind. Wenn wir jetzt an sowas denken wie sportliche Betätigung oder auch Zeit in der Natur, das sind so Dinge, die auch relativ unabhängig vom persönlichen Geschmack sind. Aber alles, was darüber hinausgeht, hängt das schon sehr, sehr stark von den persönlichen Bedürfnissen ab, von psychologischen Bedürfnissen und die sind sehr, sehr individuell.
Reicht denn schon so ein Spaziergang im Park oder Paddeln am See, um Urlaubsgefühle im Kleinen herzustellen? Oder was braucht es dafür? Wie gehe ich am besten ran an so einen Urlaub zu Hause, wenn ich nicht verreise?
Ja, so ein Spaziergang im Park ist schon ein sehr, sehr guter Aufhänger. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man zum Beispiel das in den Mittagspausen macht, dass das sehr, sehr förderlich für die Erholung ist. Und genau, wenn man das sozusagen in die Staycation oder generell in den Urlaub mit reinpacken kann, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein guter erster Schritt.
Urlaub zu Hause hat ja auch auf den ersten Blick jede Menge Vorteile. Man spart sich diese stressige Planung und die Anreise. Man muss sich nicht mit durchgelegenen Betten herumärgern im Hotel. Man wird nicht als Tourist abgezogen. Aber was gibt's denn noch für Vorteile, die einem vielleicht nicht sofort einfallen von einem Urlaub zu Hause?
Ja, naja, es gibt durchaus auch so den Ansatz von Urlaub immer wieder am gleichen Ort zu machen. Das klingt auch so ein bisschen langweilig. Es hat aber den Vorteil, dass man, wie Sie es schon so ein bisschen beschrieben haben, dass man eigentlich sozusagen sich nicht ganz so stark dadurch gestresst wird auch, dass man sich erstmal zurechtfinden muss. Das ist natürlich oft auch sehr aufregend und sehr angenehm. Aber diese Vertrautheit mit dem Ort, die hat durchaus auch Vorzüge in dem Sinne, wie Sie es auch schon gesagt haben, dass man eben auch keine beschwerliche lange Reise auf sich nehmen muss, vielleicht auch keine Zeitverschiebung, mit der man dann bei der Rückkehr wieder zu kämpfen hat. Genau.
Was ist denn mit solchen Faktoren wie zum Beispiel, ich habe zu Hause all meine Leute, meine Freunde, für die ich dann vielleicht auch mal Zeit habe, da ist dann so ein soziales Netz verfügbar. Ist das vielleicht auch schon so ein Ansatz, wo man Urlaub zu Hause machen kann und das tatsächlich dann relativ schnell diese erholsame Wirkung hat?
Ja, genau. Also ich habe jetzt vorhin von den psychologischen Bedürfnissen gesprochen und eins davon ist auf jeden Fall soziale Eingebundenheit. Genau. Und wenn der Urlaub zu Hause sozusagen, wenn der dazu führt, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe, auch mit der Familie oder auch mit Freunden, die ich sonst nicht so oft sehe, mit denen Zeit zu verbringen, auch eine gute Zeit zu haben, dann ist schon mal eines dieser Bedürfnisse nach sozialer Eingebundenheit sozusagen befriedigt.
Der Kontrast zum Alltag der meisten, sage ich jetzt mal, ist in den Bergen oder am Meer natürlich dann größer. Abwechslung vom täglichen Trott, vielleicht auch Entspannung durch Urlaubsgefühle fällt vielleicht auch leichter, wenn man weg ist von zu Hause. Welche Strategien gibt es denn, sich zu Hause so tief und nachhaltig erholen zu können oder anregen zu können wie bei einer Fernreise?
Also ich glaube, eine gute Strategie ist, sich zumindest einen groben Plan zu machen. Ich würde das jetzt nicht durchtakten. Ich würde das jetzt nicht wie so ein Arbeitstag planen. Aber ich würde generell versuchen, vielleicht Commitments zu machen, also sich mit Leuten verabreden, sich einen groben Plan machen, dass man wirklich auch aktiv was nicht Zweckbezogenes gewissermaßen macht, sondern wirklich der Erholung und vielleicht ein Stück weit der Muße dient. Das ist, denke ich, eine gute Strategie, um sich den Rahmen zu setzen, dass man sich auch erholen kann.
Das heißt, Sie würden schon dafür plädieren, dass man zum Beispiel sich ganz fest vornimmt, jetzt nicht nochmal in die E-Mails reinzugucken, in die privaten vielleicht nicht, aber schon gar nicht in die Arbeits-E-Mails und auch nicht irgendwas, was da liegen geblieben ist, jetzt ist ja manchmal so verführerisch. Ich habe endlich Zeit. Ach mein Gott, vielleicht mache ich jetzt doch noch die Steuererklärung oder sowas. Aber das muss man sich dann wirklich wahrscheinlich fest vornehmen, ne? Sonst fällt man da wieder in diese Falle.
Genau, also die Forschung, die zeigt, dass eben so dieses Abschalten von der Arbeit, im Englischen Detachment, das ist auch eines dieser psychologischen Bedürfnisse, dieser Abstand von der Arbeit, das ist auch etwas, was eben sehr zur Erholung beiträgt. Und deswegen wäre meine ganz klare Empfehlung, eben genau diese arbeitsbezogenen Dinge möglichst nicht anfassen und möglichst auch eine Trennung zu schaffen. Also es gibt auch so Übergangsrituale, das ist mehr so aus der Literatur zur Erholung im Alltag, dass man zum Beispiel im Homeoffice dann einfach den Laptop wegräumt oder dass man das sozusagen so aus dem Sichtfeld räumt. Das wären so quasi ganz einfache Strategien, um zumindest schon mal alle möglichen Erinnerungen an Arbeit, vielleicht ein Stück weit auch an Familienarbeit zu minimieren. Und dann sozusagen den Weg frei zu machen für Erholung und für eben einen Kontrast zum Alltag.
Viel diskutiert ist ja auch die richtige Urlaubslänge. Wie viel brauchen wir, um erholt zu sein? Reicht ein langes Wochenende, eine Woche? Oder was sagt da die Erholungsforschung? Sind 3 Wochen, 1 Monat vielleicht am besten?
Es gibt eine Meta-Analyse, die sich das mal systematisch angeschaut hat. Und da zeigt sich, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Urlaubslänge und dem Erholungseffekt, also der Verbesserung im Wohlbefinden gibt. Das heißt, die Länge ist sozusagen gewissermaßen zweitrangig oder die Qualität ist wahrscheinlich wichtiger als die Quantität. Es gibt aber Studien, die zeigen, dass sich in der ersten Woche bewegt sich am meisten, also da verbessert sich die Befindlichkeit, zum Beispiel die Vitalität oder auch Anspannung geht dann dafür dann zurück und dann nach der ersten Woche flacht das so ein bisschen ab. Und das heißt, man könnte eigentlich sagen, dass eine Woche relativ nah am Sweet Spot vielleicht ist. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass natürlich bei einem 2-wöchigen Urlaub ist ja die erste Woche die vorletzte Woche. Und wenn man nur eine Urlaubswoche hat, dann läuft man natürlich auch Gefahr, dass man schon wieder in der Mitte der ersten Woche schon wieder anfängt, so mental in der Aktentasche zu kramen. Und insofern würde ich also sagen, zwischen 1 und 2 Wochen liegt das Optimum. Es ist aber, wie gesagt, wahrscheinlich die Qualität wichtiger als die Quantität.
Urlaub zu Hause, der Arbeitspsychologe und Erholungsforscher Oliver Weigelt hier bei uns in der Echtzeit im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Weiter geht's mit unseren Urlaubsgeschichten. Urlaub, das bedeutet ja für manche Menschen mit Migrationsgeschichte, in allen Ferien die Familie in der alten Heimat besuchen, sich dort um Verwandte kümmern, Wohnungen reparieren. Die Autorin Katharina Walser, die nennt das dann Nicht-Urlaub. Ihre Großmutter, die kam als Gastarbeiterin nach Deutschland, lebt mittlerweile wieder in Kroatien und seit ihrer Kindheit verbringt Katharina Walser ihre Urlaube oder eben Nicht-Urlaube in dieser zweiten Heimat. Und jetzt erzählt sie uns von ihren postmigrantischen Erholungsversuchen zwischen Meer und Care-Arbeit.
Ich fahre nach Kroatien schon immer mit dem Auto. Früher mit meiner Mutter am Steuer, heute mit meinem Mann am Steuer. Der Kofferraum ist aber genauso voll wie in der Kindheit auch. Früher haben wir eigentlich immer Möbelstücke dabei gehabt, aber auch kurz nach dem Krieg vor allem Drogeriegeschenke für die Familie, die einfach unten zu teuer waren. Wo fahrt ihr denn dieses Jahr hin? Das war so eine Frage, mit der konnte ich irgendwie gar nicht so viel anfangen, weil das so total klar war. Also es stand irgendwie nie zur Debatte oder genau, oder wo wart ihr denn dieses Jahr? Und ich so, naja, wieder in Kroatien natürlich. Ein typischer Urlaubstag in Kroatien kann für uns so aussehen, dass wir in den frühen Morgenstunden an den Strand fahren, um noch so ein bisschen Sonne und Wasser zu genießen, bevor es zu warm wird. Dann fahren wir zurück in die Stadt, gehen in die Apotheke, weil wir die Augentropfen für die Großmutter holen müssen, fahren diese dann aus der Stadt aufs Land. Auf dem Weg machen wir noch einen Stopp im Supermarkt, im Baumarkt, was auch immer noch gebraucht wird, und fahren dann eben weiter ins Haus meiner Großmutter. Und da angekommen, gibt es noch einen Kaffee im Garten, und dann sieht meine Großmutter eigentlich schon irgendwas, was ansteht. Das ist dann irgendwie das Beet, das umgegraben wird, oder auch irgendwie banalere Dinge wie eine Glühbirne, die ausgetauscht werden muss. Also alles, was so in dem Dreivierteljahr, dass wir nicht in Kroatien waren, einfach passiert ist. Und das gehen wir dann an. Also ich glaube, dass wir gerade einfach in Zeiten leben, in denen es sowas gibt wie eine spätkapitalistische Urlaubsfiktion. Und Urlaub wird immer mit diesen Bildern Sommer, Sonne, Buch, Aperol so bebildert. Im hyperindividualisierten Spätkapitalismus ist es eben die Idee, dass wir für unser Glück selbst verantwortlich sind. Und deswegen ist ja auch die Erzählung von Self-Care gerade so total stark. Ne? Also nimm dir doch die Zeit, gönn dir doch das Glas Wein und fahr doch einfach mal wieder in den Urlaub. Und dann wird das auch alles schon mit der Überarbeitung und mit den anderen strukturellen Problemen, mit denen man sich so täglich abmüht. Und fiktiv bleibt dieses Versprechen halt deshalb, weil es einfach für viele reale ökonomische Bedingungen gibt, die das überhaupt nicht möglich machen, sich so um sich selber zu kümmern. Also eine alleinerziehende Mutter, gibt es ja auch belastbare Zahlen irgendwie zu, kann viel weniger in den Urlaub reisen als irgendwie eine klassische Kernfamilie. Und gleichzeitig ist es eben so, dass es mittlerweile ja sehr gute Studien dazu gibt, dass Urlaub auch medizinische Vorsorge ist. Also dass wir ihn tatsächlich brauchen, um irgendwie ein bisschen länger und gesünder zu leben und nicht so früh in den Burnout zu rutschen und solche Sachen. Also ich glaube, dass ich, seit ich auch Urlaub mache, woanders als in Kroatien, mir eigentlich eher deutlicher wird, dass diese reine Erholung einfach total schwer zu haben ist. Also natürlich, es macht was mit einem, 3 Tage nicht erreichbar sein zu müssen. Man kommt auf andere Ideen, einem ist mal langweilig. Das sind alles so Sachen, die, glaube ich, total für mich gesund sind. Und gleichzeitig ist es aber viel, viel schwerer herzustellen, als man, glaube ich, gerne so tut.
Nicht Urlaub in Kroatien, Erlebnisse der Autorin Katharina Walser. Urlaub, wir haben es in dieser Echtzeit schon mehrmals gehört, Urlaub braucht entsprechende Orte, damit sich das so wichtige Urlaubsgefühl einstellt. Orte, die Ruhe ausstrahlen, an denen man auch mal die Seele baumeln lassen kann. Zum Beispiel am Badesee. Björn Kröger, der ist Paläontologe, er erforscht also urzeitliches Leben, Fossilien, sowas in der Art, und er lebt in Helsinki. Aufgewachsen ist er aber am großen Stechlinsee in Brandenburg in den 70ern. Damals war dieser See ein extrem klarer See, und Björn Kröger, der hat sich diesen Sehnsuchtsort nochmal angesehen, aber wie man so schön sagt, man kann ja nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen und auch nicht in den gleichen See.
Ja, jetzt kommt die Sonne raus, ne? Und der Wind hat sich komplett gelegt. Und man sieht da so ein paar Eintagsfliegen auf den, oder Libellen von der Ferne, so ein bisschen aufhopsen auf dem klaren Wasser. Und wir schauen direkt nach Süden in die Sonne rein. Es ist ganz mild geworden. Also für mich zumindest war es so, dass der Stechlinsee immer so der Präferenzpunkt war. Mein Vater lebt hier, aber selber habe ich keine aktiven Beziehungen mehr gepflegt zu dem Ort. Aber ich bin immer mal zum Besuch wiedergekommen, gehe immer ins Wasser, egal was für ein Wetter ist. Und das ist für mich unheimlich wichtig gewesen, dass es so eine Kontinuität gibt. Also alles in der Welt verändert sich so schnell, und der Stechlinsee, der ist als Ort immer noch da. Ich bin hierher gekommen 1977. Meine Eltern haben hier Urlaub gemacht. Und haben gesagt, oh, hier wollen wir hinziehen. In den 20er Jahren, als es hier so eine erste Hochzeit gab von Tourismus, da war es hauptsächlich die Stille und die Waldabgeschiedenheit von der Glopso und dem Stechlinsee. Und da wurde gar nicht so sehr über die Klarheit des Sees geredet. Ich bin hier in den 70er Jahren aufgewachsen, und für mich wurde immer hervorgehoben, du wohnst an dem klarsten See von Zentraleuropa. Ich kann mich natürlich jetzt hauptsächlich an Sommer und Winter erinnern, Winter Schlittschuh fahren und Sommer baden hier. Ich meine, wir sind jetzt, wenn schönes Wetter war, im Sommer von der Schule gekommen, Ranzen in die Ecke geschmissen und runter zum See, ne? Hier sind wir an so einer Stelle, wo der Bootssteg gerade beginnt. Und da haben wir als Kinder immer uns hingelegt und gesonnt. Und hier ist das Wasser relativ flach. Und weil ich hier so viel Zeit verbracht habe, ist mir hier so das erste Mal wirklich aufgefallen, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann gab es zur Corona-Zeit eine Zeit, wo ich tatsächlich hier bei meinem Vater mal länger gewohnt habe und jeden Tag spazieren gegangen bin, in den See gegangen bin. Und da habe ich den totalen Schock gekriegt. Ich habe auch ein ganz schlechtes Gewissen bekommen sofort, wie dramatisch diese Veränderungen um den See sind. Das Besondere am Stechlinsee ist, dass hier in den 60er Jahren ein Atomkraftwerk gebaut wurde. Das Wasser wurde benutzt, um den Reaktor zu kühlen praktisch. Das war Kühlwasser. Und dadurch hat sich der See damals um 3 Grad erwärmt. Und das hat dazu geführt, dass er sich schlagartig eingetrübt hat. Und dann hat man das Atomkraftwerk abgeschaltet, 1990. Und es war tatsächlich so, dass in den 2004er Jahren sich das Wasser immer wieder, das wurde immer klarer. Und man hat so das Gefühl gehabt, der wird wieder so vielleicht, wie er vorher mal war. Und seit ungefähr 2013 gibt es plötzlich eine Bewegung dahin, dass der See ganz extrem sich eintrübt, dass es in den Sommerzeiten im tiefen Wasser sauerstoffarme Todeszonen gibt und dass sich die Lebewelt des Planktons und der Wasserpflanzen extrem verändert. Der See ist also heutzutage wärmer, als er damals noch durch das Atomkraftwerk war. Also er ist schon über 3 Grad wärmer geworden. Und das ist ein Brandenburger Trend und ein globaler Trend, Klimaerwärmung. Als ich in der Zeit länger hier war, saß ich auf dem Bootssteg, aufs Wasser geguckt und so. Und dann war da auch immer ein älterer Herr. Und irgendwann merkte ich, der weiß natürlich, wer ich bin. Aber ich wusste nicht, wer er ist. Und so. Und dann kam noch eine Frau dazu. Und da ist mir so aufgefallen, für die war ich irgendwie auf eine Art und Weise nie weg gewesen. Das war der eine Aspekt, also diese Kontinuität. Und die andere Seite, die wissen so viel über den Ort. Ich will da auch mal mehr drüber wissen. Ich fange mal an, einfach die zu interviewen. Wie die diese Veränderungen des Sees wahrnehmen. Und das hat mich interessiert und dachte, darüber könnte man mal was machen. Und dann habe ich angefangen, darüber was zu schreiben und versuche jetzt, das in eine Buchform zu bringen und zu veröffentlichen. Und ich bin dabei, wieder Beziehungen aufzubauen. Bin oft hier gewesen in der Region, habe mit Leuten gesprochen, habe Freunde gewonnen. Also das hat eine Zukunft gewonnen, ja, die eine ganz andere ist, als ich sie mir hätte vorstellen können vorher.
Björn Pröger zu Besuch in der alten Heimat, eingefangen von Susanne Schütz. Aus der Idee ist übrigens ein fertiges Buch geworden. Zunehmende Trübung von Björn Pröger ist in diesem Jahr bei Mattes und Seitz erschienen. Ein Thema, 4 Facetten mit unserem Urlaubsthema sind wir durch. Aber bitte jetzt nochmal kurz aufgepasst. Ich sage jetzt gleich eine Telefonnummer, unter der man uns Themen vorschlagen kann. Themen, die man schon immer mal im Radio hören wollte, aber bisher nicht gehört hat. Das Ganze kann uns dann per Text oder Sprachnachricht geschickt werden. Und zwar an folgende Nummer 01520 341 7370. Gleich nochmal, 01520 341 7370. Freuen wir uns auf die Themen, ja? Ich bin Martin Böttcher, bis bald.